Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia!
Guten Morgen, lieber Anke. Es ist so schön, dich zu hören. Wo bist du?
Ich freue mich auch. Ich bin zu Hause und ich bin im Bett. Neben mir liegen die schlafenden Hunde. Es ist früh am Tag und ich gucke, Achtung, in den Wald. Und ganz gemütlich ist es hier heute.
Ach, das ist schön. Ein gemütlicher Sonntag. Ein Herbstsonntag. Du magst es ja nicht so warm. Also nee. Wärmflasche wirst du nicht haben.
Nein.
Wollsocken auch nicht.
Nein.
Mütze auch nicht.
Nein.
Aber kuschelig.
Sehr, sehr kuschelig. Wunderbar. Ach, neben mir schnarcht die Paula. Ich hoffe, man hört es nicht. Aber ich glaube nicht, so laut schnarcht sie nicht. Wo bist du denn?
Wieder zu Hause. Ich sitze an meinem Schreibtisch, gucke gerade auf ein startendes Flugzeug, was man jetzt gut sehen kann, weil meine Eiche langsam Laub verliert. Und jetzt fällt mir gerade auf, ich sehe die Flugzeuge starten, weil ich ja in der Nähe des Düsseldorfer Flughafens wohne und wir hier die Start- und Landebahn in der Nähe haben.
Ich habe ja schon mal erwähnt, ich kenne zwei Menschen, die würden da wahnsinnig gern wohnen. Ich gehöre da nicht dazu.
Ich habe die beiden schon eingeladen, ob sie mal Lust haben, sich hier hinzulegen, so schön eingekuschelt in so Liegestühle und dann so eine App in der Hand zu haben, wo Flugzeuge getrackt werden und dann siehst du, die im Landeanflug landen und ich serviere Getränke. Sollten die beiden diesen Podcast hören?
Die kommen dann irgendwann zu dir. Aber du hast gesagt, du bist wieder zu Hause und ich weiß auch, wo du warst. Magst du erzählen, wo du warst? Du hast ein spannendes Wochenende hinter dir.
Genau, und ich glaube, dass wir vielleicht auch daraus den Podcast gestalten. Das wissen wir ja immer nicht so genau. Ich war in Berlin und zwar für die Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Da bin ich ja mit im Vorstand. Und uns geht es ja um die Frühbetreuung und vor allen Dingen auch um eine Wende in der Frühbetreuung. Und wir bilden gerade BeraterInnen aus für ein Beratertelefon. Also es soll ein Telefon geben, das wird alles noch groß kommuniziert, wo Ehrenamtliche im Moment BeraterInnen sein werden, die über die Frühbetreuung beraten. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendwas weiterzugeben, was jetzt jedem persönlich irgendwie am Herzen liegt, sondern es geht darum, aufzuklären, was gibt es für Möglichkeiten, wie schaut es dort aus, wie sieht es in der Entwicklungsbiografie auch der Kinder aus, was ist zumutbar, was ist vielleicht noch nicht so zuträglich. Man kann vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos aufräumen. Dann geht es sehr viel um Elterngeld und um diese ganzen praktischen Dinge, wo vielleicht Eltern sagen, oh, wir würden gerne noch ein bisschen länger in Elternzeit bleiben. Wie könnte sowas denn möglich sein? Wir berichten von verschiedenen Modellen. Und damit halt die Leute, die dort am Beratertelefon arbeiten, das sind auch ganz unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Settings, die schon sehr, sehr viel mitbringen aus eigener Erfahrung, vielleicht auch aus einem beruflichen Kontext. Manche, die nicht unbedingt im beruflichen Kontext mit Kinderbegleitung zu tun haben. Die werden halt dort in Gesprächsführung trainiert, ganz viel Hintergrundwissen und vor allen Dingen entwicklungspsychologische Sachen. Und das war unser Thema jetzt in Berlin. Dann waren wir dort am Esther-Bick-Institut und hatten ein paar Referenten da. Und haben unglaublich viel Input bekommen. Und für mich ist das immer so spannend, wirklich dann von PsychologInnen zu hören, was können gewisse Dinge bei Kindern langfristig für Auswirkungen haben, positiv wie negativ.
So, ja.
Wovon profitieren Kinder? Welche Umstände müssen aber gegeben sein? Weil nämlich sonst der Profit umschlägt, vielleicht in eine Gegenentwicklung. Woran erkennt man das? Was kann man tun? Wie kann man Eltern da beraten und auch Fachkräfte beraten, dass man halt ja so die beste Umgebung fürs Kind schafft? Und jetzt sind wir ja schon der Meinung, dass Kinder nicht so früh, also nicht mit einem Jahr unbedingt in die Betreuung sollten. Mhm. Also das ist schon etwas, was, wo wir sagen, da sagen einfach zu viele Studien etwas, wo, dass die Kinder halt eine Stabilität brauchen, die eher im familiären Kontext gegeben ist und in einem institutionellen eher schwierig. Mhm. Aber auch da gibt es Ausnahmen. Es gibt da, ne, und da haben wir geguckt, was muss gegeben sein, damit eben diese Kinder wirklich abgeholt werden, weil die noch nicht so viele Möglichkeit der Selbstregulation haben. Die brauchen halt einfach noch diese Koregulation von einem Menschen, der sie, von dem sie ja auch wissen, das ist derjenige, der mich eben am besten regulieren kann. Das hat ein Kind ja in seinem ersten Lebensjahr quasi für sich erkoren. Und da haben wir ganz, ganz viel drüber gesprochen und sind ganz tief reingegangen. Genau, das habe ich gemacht am Wochenende.
Es ist extrem spannend. Wir haben ja das letzte Mal auf unserem Podcast gab es relativ viele Rückmeldungen, weil wir ja drüber gesprochen haben, von wegen, dass die gerade die besonders Guten, die mit ganz, ganz hohen Ansprüchen an die Arbeit gehen, dass die oft gemobbt werden bis hin zu Kündigungen. Und da haben wir von unseren Erfahrungen gesprochen und es wurde jetzt auch, da kam einiges noch an Rückmeldungen, wo einfach auch Fachkräfte sich also bei mir gemeldet haben, von wegen, ja, habe ich auch erfahren und so weiter. Und es sind die, die praktisch die Themen in den Kitas ansprechen, die Dinge, die nicht gut laufen, sind momentan immer noch die Störenden, die Störenfrieden. Und Störenfrieden ist kein schönes Wort. Hast du ein schöneres?
Die Störenfrieden. Ja, aber sie werden als solches betitelt.
Ja, das stimmt leider. Ich wollte jetzt ein bisschen was Netteres finden.
Ja, aber es trifft es.
Und du hast es
ja
gerade gesagt, gell? Die so Kinder genau brauchen halt einfach zum Beispiel eine Koregulation. Und wenn die gegeben ist in einer, wir bleiben mal bei den ganz jungen Kindern in einer Krippe, dann gibt es Krippen, wo man, glaube ich, mit einem ganz, ganz guten Gefühl Kinder hinbringen kann, wo man Eltern auch beruhigen kann. Nur es gibt einfach, und das ist auch ganz gut belegt, ich kann ein paar Zahlen sagen, in den meisten Krippen einfach nicht der Fall. Und es bringt uns überhaupt nichts, wahlweise es bringt den Kindern nichts und es bringt auch den Beschäftigten nichts, wenn man das beschönigt und sagt, ja, aber es gibt ja ganz viele Tolle, es gibt aber ganz viele, die halt nicht toll sind. Ich habe gerade über die Fachkraftqualifikation, sind gerade praktischen Prüfungen und das ist immer die Zeit, in der meine Kolleginnen und ich ganz viel in Einrichtungen sind. Kindergarten, Krippe, Hort. Ich war jetzt selber in relativ vielen Krippen in den letzten Wochen. Ich mag jetzt gar nicht so viel drüber erzählen, weil es einfach, glaube ich, sich Menschen sonst erkennen würden. Ich kann da aber in ein paar Wochen gerne mal mehr erzählen, wenn nicht mehr klar ist, wann ich wo war und dadurch einfach auch Ergebnisse verfremdet sind. Ich möchte nicht, dass sich jetzt irgendjemand wiedererkennt. Ich kann nur sagen, ich war in einigen Einrichtungen jetzt, ich sage auch die genaue Anzahl nicht, es war genau eine dabei, wo ich ein Kind hinbringen würde, wo ich der Meinung bin, das wird wirklich gut gearbeitet und mit den Kindern liebevoll umgegangen. Und ich war in einigen Einrichtungen, da bin ich zum Teil wütend und zum Teil auch weinend raus, weil ich mir dachte, das ist doch unglaublich, was der Normalzustand, den finde ich so dramatisch. Und ich habe jetzt nirgends grobe körperliche Gewalt gesehen. Also es wurde weder ein Kind zwangsgefüttert, noch irgendwie rumgerupft. Ich muss aber auch sagen, wenn ich in Prüfungen gehe, ist es mittlerweile so, dass das größte Thema, das wir oft haben, nämlich Personalmangel, das ist nie in Prüfungen, nie. Ich habe da, wo ich bin, sind immer genügend Leute und es gibt auch immer ganz tolles Essen. Also garantiert ein Essen, das die Kinder essen. Das ist auch, wird schon eingerichtet. Ich bin ja nicht ganz doof. Ich habe gesagt, ich habe ein paar Studien, da gibt's, das habe ich online gefunden, gibt es so eine Zusammenfassung der wichtigsten Studien und da, ich glaube, die meisten, die uns zuhören, also die vom Fach, kennen die Studie natürlich. Die Eltern, die uns zuhören, wahrscheinlich nicht, die müssen sie aber auch nicht kennen. Und eine ganz bekannte ist die sogenannte Nubeck-Studie, die ist schon relativ alt, die ist 12 Jahre alt. Und damals war schon klar, dass wir es nicht schaffen werden, den Kindern in den Kinderkrippen einen guten Qualitätsstandard praktisch zu liefern, sondern da, also die haben rausgefunden, 3,2% sind gute Einrichtungen. Jetzt brauchen wir ja nur noch ein bisschen rechnen. Das heißt, wir haben ungefähr 97%, die eben nicht den entsprechenden Personalschlüssel liefern können. Dann gibt es eine Studie, die ist ein bisschen neuer, von 2019. Das ist die Deutsche Kita-Leitungskongress-Studie, da wurden die Leitungen eben befragt und da war klar, 90% hatten erheblichen Personalmangel. Gerade bei den unter 3-jährigen Kindern wird dieser, das habt ihr bestimmt in Berlin besprochen, auch dieser wirklich gute Fachkraft-Kind-Relation, da wird ja empfohlen 1:3 und in den Das haben wir praktisch fast nirgends. Das gibt es manchmal. Also in dieser Studie kam raus bei 3,5%. Da ist es gewährleistet. In den meisten Einrichtungen schafft man zum Beispiel so 1:5. Und wer jemals, also wir erinnern nochmal dran, da geht's von, das sind alles Kinder unter 3. Wenn ich alleine bin und ich bin verantwortlich für 5 Kinder U3, ist vielleicht noch ein Baby dabei, wird schon eng, dass ich allen Kindern so gerecht werde, dass es den Kindern gut geht. Bei ungefähr 20% der Einrichtungen ist der Betreuungsschlüssel 1:8 oder noch schlechter. Auch bei den Kindergartenkindern, also 3- bis 6-Jährige, ist es so, dass ca. 80% nicht den empfohlenen Personalschlüssel gewährleisten können. Fast 40% waren Extrembelastungen in den Einrichtungen. Dann gibt es noch eine neuere Studie, die ist von 2020 und da war immer noch von wegen ca. 90% aller Einrichtungen haben nicht genügend Personal. Auch erschreckend finde ich, in knapp 25%, also in ein Viertel aller Einrichtungen ist der Personalmangel so hoch, dass nicht mal mehr die Sicherheit gewährleistet werden kann. Und dann gibt es natürlich auch noch die dementsprechende Arbeitsbelastung, ungefähr 70% der Fachkräfte sagen, dass sie extrem belastet sind. Und ich mache es jetzt mal kurz, die allerneueste Studie, die ist gerade mal ein Jahr alt. Das ist wieder Deutscher Kita-Leitungen und da kam eben auch wieder raus, hat sich praktisch überhaupt nichts verbessert. Wir haben 97% erhöhte Krankschreibungen, wieder Personalmangel. Und jeder, der mich so ein bisschen kennt und weiß, dass der Personalmangel ein großes Problem ist, aber das in meinen Augen viel größere Problem ist das mangelhafte Personal. Weil nur wenn Menschen anwesend sind, heißt ja noch lange nicht, dass die auch dementsprechend gut mit Kindern arbeiten können. Und warum das so ist, darüber können wir ja jetzt heute mal sprechen.
Ich würde das gerne noch ein bisschen ausführen, wo wir auch noch drüber gesprochen haben am Wochenende ist, es gibt einen neuen Aufruf aus der Wissenschaft, der jetzt gerade veröffentlicht wurde, wo halt auch WissenschaftlerInnen ganz, ganz, ganz dramatisch sich an die Politik wenden und sagen, Überlastung, Stress und Erschöpfung in vielen Kitas. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen Alarm und fordern Politik zum schnellen Handeln auf. Das ist initiiert von Frau Professor Dreyer, da ist der Professor Maywald beteiligt, Schulte Markwort, Zill Sahm. Und unseren Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung gibt es ja auch schon seit 2019.
Genau.
Bindungsforscher haben das ja auch mit unterzeichnet. Das heißt, es ist nicht so, als wüsste die Politik nicht Bescheid. Und hier steht nochmal ganz klar drin, dass zwischen 21 und 23 hat sich, ich kann es vorlesen, der aktuelle Kita-Bericht des Paritätischen Gesamtverbandes unterstreicht die alarmierende Situation in den Kitas. Er zeigt sehr deutlich, dass sich zwischen 21 und 23 die Rahmenbedingungen in den meisten Einrichtungen, Achtung, drastisch verschlechtert haben. Drastisch. Also wir sprechen von 3%, was 2012 in einer Studie festgehalten wurde. So, das wurde schon schlechter bis 21. Dazwischen hatten wir ja nun auch die, oder da hatten wir ja auch noch die Corona-Pandemie. Und zwischen 21 und 23 ist es nochmal, Achtung, von 3% drastisch schlechter geworden. Das sind alles Zahlen. Es ist ja so, dass wir ja auch Einblick haben. Wir haben ja Einblick in die Situationen. Und was ich alarmierend finde an dieser ganzen Geschichte ist, dass wir trotz dieser ganzen schlechten Bedingungen, ich bin der Meinung, wir könnten ziemlich viel verändern zum Positiven hin, wenn sich noch nicht mal die Bedingungen ändern würden, wenn die Menschen, und zwar jeder Einzelne, bei sich gucken würde, was kann ich tun und vor allen Dingen in den Teams diese Dinge auch zugelassen werden könnten. Weil es gibt so viele tolle PädagogInnen da draußen, die Dinge verändern wollen. Die sind in diesen Beruf gestartet und die haben gesagt, ich möchte Kinder gut begleiten. Die sind richtig, ja, euphorisch reingestartet. Viele von denen verbrennen. Einige von denen sind aber so, dass sie sagen, nein, ich möchte verändern. Und alle, die ich kenne, ausnahmslos alle, nein, stimmt nicht, ich kenne eine, die ist tatsächlich in der Kita gelandet, wo die Leitung gesagt hat, oh, das ist toll, was Sie hier für Ideen mit einbringen. Wir möchten diese Ideen umsetzen. Und da haben sich so viele Dinge zum Positiven gewandt, wo ja die Rahmenbedingungen immer noch die gleichen waren, aber das Team so gestärkt wurde von innen heraus, dass eine ganz andere Arbeit möglich war. Weil wenn die Rahmenbedingungen schon schlecht sind und dann im Team die Dinge auch noch schlecht sind, die Leute sich unwohl fühlen, auch nicht gerne zur Arbeit kommen, Kinder ja nicht gut behandelt werden, es keine Möglichkeit gibt, da Transparenz zu schaffen und darüber zu reden, dann geht es ja noch viel mehr den Bach herunter. Und die meisten, nicht die meisten, alle, bis auf diese eine Ausnahme, von denen, die ich kenne oder mit denen ich auch Beratungen mache und Coachings, die dann anrufen und sagen, ich kann nicht mehr, ich möchte da aber mal hingucken, weil ich fühle mich so furchtbar falsch, was ist da los? Die werden ausgebremst. Das sind am Ende diejenigen, die quasi wieder gehen müssen.
Ja, das sind genau auch meine Erfahrungen. Und das ist eben der Punkt, wo ich dann von mangelhaftem Personal spreche. Und da werde ich auch ganz ungemütlich, weil wenn im Prinzip die, sie kriegen ja alle am Monatsende ein ähnliches Gehalt. Und wenn jemand, der nicht gut arbeitet, die sogenannten Low Performer, ich könnte auch sagen die faulen Äpfel, wenn die das identische Gehalt kriegen wie jemand, der sich wirklich bemüht und macht und tut, und zwar nicht nur bemüht, sondern auch kann, dann wird's natürlich auch, dann wird die Stimmung auch immer schlechter. Und wenn dann noch eine Leitung da ist, die das Team im Prinzip nicht wirklich führt, die dann sagt von wegen, ja, da kann ich nichts machen und ich kann der doch nicht kündigen und ja, wir hatten schon viele Gespräche und ja, die ist beratungsresistent und ja, die kann ich auch noch so viele Fortbildungen schicken, da ändert sich halt nichts und so ist es halt und die müssen wir halt auch mittragen. Ein Stück weit ja, aber irgendwann ist wirklich mal Schluss mit Mittragen. Das ist ein professioneller Arbeitsplatz, das ist nicht irgendeine nette, ein nettes Treffen von Menschen, die Kinder ganz gern mögen. Und ich meine, wir hatten auch mal sowas wie Bildung. Das können wir mittlerweile, geht es ja wirklich fast nur noch um Betreuung. Und jetzt ist mir eine liebevolle Betreuung tausendmal lieber, wie ich war jetzt auch vor kurzem in einer Einrichtung, die hatten einen Stundenplan. Also da wurde wirklich auf die Minute wurde Programm abgeliefert, damit ich den Eltern sagen kann, okay, wir haben das, das und das und das gemacht. Die Kinder waren überhaupt nicht dabei. Das ist einfach miserable Pädagogik. Schlechter kann man in der Krippe fast nicht arbeiten. Und wenn jetzt eben die Menschen da sind, von denen du gerade gesprochen hast, die sich einbringen, die machen und tun, dann brauche ich einfach auch eine, das ist eine Leitungsfrage in meinen Augen, eine Leitung, die sagt, so liebes Team, wir haben hier einen Bildungsauftrag, wir haben eine Konzeption, wir haben Kinderrechte und daran halten wir uns. Und was braucht ihr, um euch daran halten zu können? Ja, das ist einfach, daran werden wir uns auch messen, daran werden wir unseren Erfolg messen, daran kann jeder von uns seine eigene Arbeit messen, wozu gibt es denn sonst Konzeptionen? Und da glaube ich, und da sind wir mit unserem Shine-On-Thema ganz nah dran, es steht und fällt mit dem Inneren der einzelnen Fachkräfte. Ich hatte jetzt auch ein Gespräch, da war dann das Argument, ich hatte das Gespräch mit der Leitung, ja, Frau Ballmann, die Frau kommt halt aus dem und dem Land und da wird halt so und so und die hat halt da so eine Meinung und die möchte sich da auch nicht öffnen. Ja, dann kann sie aber halt nicht in dieser Einrichtung arbeiten. Und wenn dann praktisch die, die sagen von wegen, okay, wir verändern was, wir gucken uns an, wir reflektieren, wir machen Supervisionen, wir gehen zu Claudia und zu Anke, genau. Wir lesen Bücher, wir entwickeln uns weiter. Wenn diejenigen das aushalten müssen und irgendwann können die nicht mehr und wenn sie nicht gekündigt werden, dann kündigen sie. Und dadurch sinkt auch die Qualität nochmal ganz wahnsinnig. Und ich kenne einen ganzen Träger, wo der ganze Träger dran geht. Den kennst du auch, den Träger. Wo die wirklich sagen, wir wollen gute Arbeit machen, wir investieren genau in diese Persönlichkeitsentwicklung. Und wir beide machen Fortbildungen und wissen ja auch, was ist an Fortbildungen gefragt. Ja. Also ich biete seit ungefähr 5 Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, aber circa 5 Jahre gibt es bei mir keine Fortbildungen mehr zu den ganzen Dingen wie Portfoliogestaltung, ich sage immer Schiffchen bauen aus Rindenmulch, die 150. Klangschalenweiterbildung. Ich biet's einfach nicht mehr an. Es gibt nur noch Entwicklungspsychologie, Persönlichkeitsentwicklung, Eingewöhnung natürlich. Also diese ganzen tiefen Themen und wer keine Lust hat, sich mit den tiefen Themen auseinanderzusetzen, der muss halt dann woanders hingehen. Ich mache das nicht mehr. Ich kann es einfach nicht verantworten. Und ich merke, es wird immer mehr, es geht immer mehr in die Richtung, dass ich auch weggehe von diesen Themen, die wirklich so an der Oberfläche entlang dümpeln, wo man sich wieder an irgendeinem Konzept festhalten kann. Ich hatte jetzt, habe eine Eingewöhnung miterlebt von einem Baby. Ein Kind, ich kann jetzt nicht sagen, wie alt, weil sonst ist es zurückverfolgt. Also ein ganz, ganz, ganz junges Kind. Das Kind, das war schon durch. Ich habe beobachtet, da war 2 Stunden lang, habe ich nur ein gestresstes Baby gesehen. Ja, das war ein Junge, der hat nicht geweint. Aber der war hochgradig belastet. Der hatte eine in Falten gelegte Stirn. Der lässt mich gar nicht mehr los. Ich habe dir das vorhin auch schon privat erzählt. Und ich komme selber, denke ich mir so, mein Gott. Und da habe ich auch den Abschied mitbekommen von den Eltern. Und der Abschied war schon, wo ich mir gedacht habe, so, puh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Und dieses Kind ist jetzt einfach in einer Einrichtung, wo sich keiner großartig kümmert, weil er meint ja nicht, passt ja. Und da könntest du von deinem Wochenende vielleicht mal was sagen, weil da war die Crème de la Crème der Entwicklungspsychologen zusammengesessen. Die sagen halt die Dinge, die niemand hören will. Und ich glaube einfach, und deswegen finde ich das Beratungstelefon auch so wichtig, das ihr anbietet, wir müssen uns das anschauen. Das ist die nächste Generation. Wenn wir mit den Kindern jetzt nicht gut umgehen, also ich bin dann schon tot, wenn die erwachsen sind. Mich betrifft's nicht mehr. Nur, das kann ja nicht sein. Also ich denke so natürlich nicht. Nur, wir können doch nicht die Kinder opfern. Wir opfern sie doch momentan. Und wenn mir dann jemand erzählt, ja, hier geht's um die Kinder. Oh, da werde ich aber mittlerweile richtig deutlich. Es geht hier überhaupt nicht um die Kinder. Es geht hier um Betreuungsplätze, damit Eltern arbeiten können und auch wenn sie arbeiten wollen, arbeiten können. Dagegen spricht nichts. Nur dann müssen wir es auch so benennen.
Erstmal 7 Ausrufezeichen und 3 Punkte. Wir haben natürlich am Wochenende sehr viel darüber gesprochen und wir haben auch sehr viel darüber gesprochen, dass es so unglaublich wundervolle, also dass die meisten Eltern so unglaublich wundervoll ihre Kinder begleiten. Und wir haben uns gefragt, warum das quasi an der Kita-Tür endet. Weil genau. Ja, einfach ist es so bekannt, dass die Dinge nicht gut sind. Und auch hier, das wird auch nie gerne gehört, dass ich das sage, nicht alle Eltern haben ihre Kinder in den 1,3%, die vielleicht ganz gut laufen. Es sind einfach viele Sachen, von denen Eltern keine Ahnung oder Idee haben, weil die hinter verschlossenen Türen ablaufen. Es sind ja auch so subtile Dinge, wie zum Beispiel, ich würde gerne was vorlesen. Es gibt ein Interview von Professor Brisch, der ja führender Bindungsforscher ist. Und er hat gerade jetzt im September in der Focus Online einen sehr guten Artikel veröffentlicht, wo es eben um Empathie geht. Und es ist ja nicht so, dass es eben um die Kinder geht. Also wenn wir jetzt sagen würden, den einzelnen Kindern geht es gut oder nicht gut, okay, aber es ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, weil diese Kinder sind ja auch die Erwachsenen von morgen, die auch unsere Gesellschaft prägen.
Ja, und dazu haben wir ja genau.
Und wenn diese Kinder wirklich nicht mehr die Fähigkeit der Empathieentwicklung haben. Und Brisch, das ist ein langer Artikel, den kann ich, ja, verlinken kann ich ihn nicht. Focus Online ist, glaube ich, auch hinter einer Bezahlschranke. Aber wer den haben will, also da finden wir sicherlich Wege. Ich habe aber auch einen Auszug davon, gerade auf der frühe Bindung auf Instagram. Aber ich guck mal, ob ich den irgendwie verlinken kann. Kann man uns auch gerne ansprechen. Und ein Punkt daraus ist, ich lese es mal vor. Empathie ist nicht angeboren. Das sei dann sehr faszinierend zu beobachten, meint Brisch. Der Psychiater betont, Empathiefähigkeit ist nicht angeboren. Es ist keine Fähigkeit, die sich von selbst entwickelt, wie das Laufen lernen. Empathie muss in unzählig vielen Interaktionen gelernt werden. Das heißt, es braucht Bezugspersonen, die da sind, die mit dem Kind viele verschiedene Situationen erleben, sich ihrerseits empathisch einfühlen und den Gefühlen des Kindes Worte geben, die in einer mitfühlenden Mimik und Sprachmelodie zum Beispiel sagen, oh je, du bist so traurig oder oh meine Güte, was für eine Wut, was für ein Ärger. Und dann normalerweise, und da kommt aber was später, ja genau, natürlich spielen hier viele verschiedene Faktoren eine Rolle. Einer beschäftigt Karl-Heinz Brisch schon seit vielen Jahren, die Versorgungsbedingungen von Kindern in Krippen, Kitas und Kindergärten. Die Art und Weise, wie Kinder aufwachsen, hat sich in den letzten 15 bis 20 Jahren sehr stark verändert. Immer mehr Kinder wachsen mit schlechten Betreuungssituationen auf. Ich will hier nicht falsch verstanden werden. Ich bin nicht grundsätzlich gegen eine Betreuung in Krippen oder Kitas, denn Kinder benötigen für ihre Entwicklung, die Erfahrung und das Miteinander und den Austausch mit anderen Kindern. Aber die Betreuungsbedingungen müssen eben so sein, dass Kinder sich gut entwickeln können. Und die sind heute in sehr vielen Einrichtungen nicht gegeben. Und da wird halt dann auch über den Betreuungsschlüssel gesprochen. Nach internationalen Studien zeichnet sich eine gute entwicklungsfördernde Krippenbetreuung unter anderem dadurch aus, dass eine ausgebildete Erzieherin bzw. Frühpädagogin maximal 2 Säuglinge im Alter bis 12 Monate hat oder 3 von 12 bis 36 Monaten. Und die Realität in deutschen Krippen sieht gänzlich anders aus. Hier werden ja teilweise 18 und mehr Kinder im Alter von 0 bis 3 von nur 2 ErzieherInnen versorgt.
Ja, und da
die
sind,
können ja. Dann ja in die Interaktion nicht gehen. Ich meine, dieses Kind, von dem du berichtet hast, wenn das dort ist, das ist ja ein offenes Buch. Und ich weiß, ich bin ja nun mal selber Pädagogin und arbeite im Krippenbereich, ich weiß, wie schön es ist, wenn die Kinder sich nicht die Seele aus dem Leib schreien und man irgendwie den Tag übersteht.
Ja, natürlich.
Aber dieses Kind spricht ja trotzdem mit jeder Faser seines Körpers.
Und das ist genau, ja.
Es wird nicht drauf eingegangen. Das heißt, sein leerer Blick, der wird ja nicht beantwortet. Es wird
nicht
auf ihn eingegangen.
Claudia, ich muss aber den leeren Blick erst mal erkennen. Und richtig. Das meine ich eben, es hilft mir überhaupt nicht, angenommen, es wäre überall genügend Personal. Es hilft nicht, wenn die Masse da ist. Wir brauchen auch die Klasse. Und wenn PädagogInnen denken, diesem Kind geht es gut, weil ja, ist doch still und weint nicht und sieht doch ganz gut aus. Wo ich mir denke, nee, es sieht eben nicht gut aus, hat einen starren Blick, zeigt totale Symptome von Belastung und ich muss das sehen. Und da sind wir wieder bei den Ausbildungen und Achtung, wir sind bei Empathie. Und du hast so schön gesagt, und das finde ich ein ganz, also das, ich will noch keinen scheinenden Moment machen, aber das wäre mein scheinender Moment. Ich habe ihn heute schon früher. Empathie kann man lernen und zwar in jedem Alter. Und Karl-Heinz Brisch macht Ausbildungen, wo genau das trainiert wird, wo ich lerne, was ist denn ein Zeichen von Belastung? Was bedeutet denn marmorierte Haut? Was ist denn ein starrer Blick? Was ist denn, wenn ein Kind angespannt ist? Wie zeigt sich denn das bei einem Säugling, wenn der die ganze Zeit Fäustchen hat zum Beispiel? Wenn Kinder irgendwie an ihrer Faust nuckeln? Das kann ich lernen. Und das wird aber nicht gelernt. Ich kriege das ja in allen meinen Weiterbildungen mit. Es ist die Ausnahme, wenn jemand das weiß. Also ich meine, nach der Weiterbildung bei mir weiß man das. Oder sollte man es wissen? Ich hoffe, es hören ein paar zu, die es nicht wissen. Da werde ich schon ungut, weil das ist genau das, was wir in der Praxis ja brauchen. Wir brauchen einen geschulten Blick und das trennt ja einfach auch Fachpersonal von Menschen, die Kinder süß finden.
Ja.
Davon haben wir ja genügend. Wir hätten ja, würden wir, das habe ich ja im letzten Podcast gesagt, wenn wir jetzt das Level immer weiter runterschrauben, dann haben wir bald keinen Personalmangel mehr. Aber wir haben keine Fachkräfte in den Einrichtungen. Und bis die dann mal Fachkräfte sind, so dass sie eben Feinzeichen lesen können und auch wissen, was mache ich denn damit? Also es hilft doch dem Kind auch überhaupt nichts, wenn ich sehe, oh, ist angespannt, aber leider habe ich jetzt gerade keine Zeit.
Ich wollte gerne was aus der Praxis erzählen.
Ja.
Die Fortbildungen, die, also ich habe früher mich immer sehr, sehr intensiv und fachlich und ganz viel mit Wissen und PowerPoint und ausgedruckt und ausgeteilt und so gemacht. Und da bin ich, und das weißt du ja auch, schon sehr, sehr lange von weg. Weil A, weiß ich diese Dinge und B, lese ich eben diese Feinzeichen auch in meinen Teilnehmern. Und ich weiß nicht, wie der Tag wird, weil ich weiß ja gar nicht, wer da sitzt. Dann habe ich ein Thema, wie zum Beispiel Bindung, und dann wird sich zeigen, was am Ende rauskommt. Natürlich habe ich Sachen vorbereitet, aber die Gruppe entscheidet, wo es lang geht. Was ich immer dabei habe, ist eine Taschentuchbox, weil es kann auch tränenreich werden. Weil ich gerne mal so irgendwas Gesagtes, dann wird da so ein Wort, ist dann so im Satz und dann frage ich da nochmal nach und dann sind wir, das ist so toll, weil die Menschen dann ans Gefühl kommen.
Ganz
und
genau.
Jetzt ist es nur leider so, am Freitag saß ich im ICE nach Berlin und dann wurde ich angerufen von einem Bildungsträger, der meine Fortbildungen immer bucht zum Thema Bindung und die Fachkräfte lieben diese Fortbildung. Und er sagte, Frau Stolz, ich muss die beiden Fortbildungstage, die wir jetzt im November geplant haben, absagen. Es sind keine Anmeldungen. Und ich so, das ist eine sehr beliebte Fortbildung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass von 23 bis 24 jetzt auf einmal keiner mehr in diese Fortbildung kommt. Was steckt denn dahinter? Mhm. Und dann haben wir da offen drüber gesprochen und dann sagte halt die Dame auch, ja, ganz ehrlich, ich habe viele Interessenten, aber es wird ihnen nicht gestattet, sich anzumelden, weil der Personalmangel es nicht zulässt. Das heißt, drei konnten sich, und wir haben das geöffnet für Kita und Ogata, das heißt, da sind ganz viele, die sich da anmelden wollen. Und ich kenne zufällig auch ein paar und habe dann noch jemanden gefragt und gesagt, hey, ich dachte, du wolltest dich zu der Fortbildung anmelden. Sie so, ja, Claudia, will ich auch, aber frag mal meine Leitung. Sagt sie, nein, ich kann nicht auf dich verzichten, das geht nicht. Das heißt, es geht immer weiter runter. Die Möglichkeit, dass diese Menschen, die unter so belastenden Bedingungen arbeiten, vor denen ich ja jeden Tag 70 Mal meinen Hut ziehe, das, was sie für sich tun können, um die Qualität für sich auch zu, ich meine, so ein Fortbildungstag ist ja einfach für eine Erzieherin, für einen Erzieher auch einfach ein schöner Tag, wo sie sich mit anderen Menschen austauschen, wo sie mal rauskommen, wo sie auch eine Wertschätzung erleben, dass man sagt, es ist mir wichtig, dass du gute Arbeit leistet. Hier, es wird eine Fortbildung, abgesehen davon, dass sie auch Fortbildungstage eigentlich machen müssten. Mhm. Ja, das wurde jetzt einfach gestrichen. Ich habe normalerweise immer so um die 20 Leute in dieser Fortbildung, mhm. weil wir die, ich sage immer, mehr als 20 möchte ich nicht, weil dann kann ich mit den Leuten nicht mehr so individuell mhm. arbeiten. Drei haben sich angemeldet.
Ja, Wahnsinn.
Drei. Mhm. Und das ist diese Fortbildung, die wird ja immer bekannter. Mhm. Und das ist auch so ein Ding. Also wir arbeiten uns immer weiter runter. Das mhm. ist der Hammer.
Ja, das erlebe ich auch gerade, dass zum Beispiel auch gerade kleinere Träger oder auch private Träger einfach auch aus Kostenersparnissen manche Fortbildungen nicht mehr bezahlen, weil das gibt es ja auch irgendwie online oder in irgendeinem Webinar. Nur da kann ich einfach, da ist es ein anderes Arbeiten, das wissen wir auch. Online ist eine wunderbare Sache. Ich mache selber viel online, du machst auch online. Und es ist doch noch mal ein Unterschied, ob Menschen bei dir sitzen. Und das erleben wir beide ja auch, wenn wir zusammenarbeiten, ist es was anderes, wenn wir im Lernmeer Odenwald oder in München sind. Und da sitzen Menschen auf den Stühlen vor uns. Da gibt es dann die große graue Tempobox. Grau, weil es passt zum Interieur. Und ist ja auch wichtig, dass die Tempobox zum Boden passt. So ein bisschen Monk darf schon sein.
Und auf jeden Fall lieben wir das sehr, das erdet und strukturiert.
Ja, genau. Genau, ich kaufe immer graue. Und ja, das ist einfach auch nochmal eine andere Kiste. Und ich meine, du weißt es selber, wenn wir Termine ausmachen. Die ersten Termine, die bei mir gebucht sind, sind die Samstage. Und deswegen, ich liebe es, Samstags Seminar zu machen, weil ich weiß, da kommen garantiert nur die, die auch wirklich kommen wollen. Und das ist auch für mich ein ganz wichtiger Anspruch. Ich will nicht mehr mit Menschen arbeiten, die zum Beispiel geschickt werden. Ich will nur noch mit Menschen arbeiten, die sich wirklich für das Thema interessieren, die sich darauf einlassen wollen, die eben in die Tiefe gehen wollen, die Tempobox brauchen, weil wir wissen alle, es müssen sich die Schleusen öffnen, damit das ganze Ding in Fluss kommt. Und wir beide können das sehr, sehr, sehr gut, ich würde mal sagen, ich mag gar nicht sagen abfangen, aber begleiten einfach. Und es ist einfach dann, wo mal dunkel war, ist halt dann letztendlich Licht drinnen, um bei unserem Wording zu bleiben.
Und Wir beide können sehr gut das Licht sehen, was vielleicht gerade wirklich auf Sparflamme läuft. Aber wir können das sehen und ich glaube, wir beide haben eine sehr große Gabe, das zu erkennen und wirklich diesen Docht, also jeder, der mal eine Kerze angemacht hat, wo der Docht fast erlischt und wo man hofft, nee, geh nicht aus und dann richtet man den noch so ein bisschen auf, dass er doch brennt. Ja. Da sind wir beide sehr gut drin, dass dieser Docht doch wieder so viel Kraft bekommt und Vertrauen in sich selber sagt, okay, ja, ist wieder stabil.
Ja, genau. Und dann ist, ich möchte wirklich diesen einen Träger, wir machen eine Weiterbildung, wir beide zusammen, die nennt sich EntwicklungsbegleiterIn und es hat ein Träger einen kompletten Weiterbildungsblock gebucht und schickt da praktisch 20 Leute von allen Einrichtungen, die dieser Träger hat, zu uns und das lassen die sich was kosten, aber wir garantieren einfach auch, dass es eine dementsprechende, das wird eine Wirkung haben, da wird es echtes Leuchten anfangen, das weiß ich jetzt schon.
Ich freue mich auch.
Und das meine ich eben mit dem Thema, es reicht nicht, wenn genügend Leute da sind. Wir brauchen Menschen, die sich selbst lieben. Und nur dann können sie Liebe weitergeben. Das hört sich immer total pathetisch an. Vielleicht ist es auch pathetisch. Aber ich mein's genauso, wie ich sage. Ich kann halt nur mit einem anderen Menschen empathisch sein, wenn ich mit mir selbst empathisch bin. Und das bedeutet, und wenn ich's nicht gelernt habe als Kind, weil mit mir vielleicht niemand empathisch war, dann kann ich's als erwachsener Mensch lernen. Und nur dann kann ich's eben auch mit Kindern Mitgefühl haben. Empathie, Mitgefühl können wir ja auch nochmal unterscheiden. Ich finde, wir brauchen beides. Und da, glaube ich, könnte man so viel verändern, wenn wir in die ganzen Fachakademien, in die ganzen Ausbildungen, es ist immer noch alles so sehr strukturiert, ist das falsche Wort, aber es ist auch in den, für die Fachkräfte alles noch so sehr in Fächern aufgeteilt und so getrennt voneinander zu sehen. Und es gibt immer noch Ausbildungen, wo Menschen Bildungsangebote machen müssen und dann Berichte über die Bildungsangebote schreiben. Und ich habe jetzt in den letzten Wochen Bildungsangebote gesehen, wo ich mir gedacht habe, Leute, merkt eigentlich hier irgendjemand, dass von den, Achtung, über 40 Krippenkinder im Kreis saßen, für die Nichtfachkräfte Kinder von 0 bis 3 sitzen in einem sehr großen Kreis mit relativ vielen Erwachsenen, da war zum Beispiel überhaupt kein Personalmangel, die hatten sogar einen sehr guten Personalschlüssel. Und dann sitzen da die jungen Kinder und, Achtung, werden gebildet. Dieses Bildungsangebot wurde gemacht von einer ehemaligen Lehrerin, die aber von Krippenpädagogik, ich weiß nicht, ob sie das Wort schreiben kann, ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall versteht sie nichts von Krippenpädagogik. Und dann mussten Kinder Silben klatschen von Wörtern, die sie noch nicht mal aussprechen können. Und ich saß da und dachte mir nur so, man kann es nicht mehr schlechter machen. Es geht nicht mehr schlechter. Und von den ganzen Kindern waren ungefähr 3, haben praktisch, für die wäre das okay gewesen. Das waren dann die Älteren, das waren fast die Dreijährigen und es war ein Bildungsangebot. Claudia, also ich habe ja schon öfter mal solche Sachen erlebt. Ich war auch mal in der Krippe, das steht in einem im Satt und Sauber Buch, habe ich das beschrieben. Die Kontinente mussten die lernen. Und eine Kollegin von mir hat gesagt, es kam an der Krippe, da wurde das Planetensystem durchgenommen. Ich finde es auch wichtig, dass man schon mal weiß, dass der Jupiter ein Gasplanet ist. Das sind einfach so Dinge. Leute, wir müssen an einer anderen Stelle ansetzen. Wir brauchen als allererstes müssen wir Persönlichkeitsarbeit machen mit Menschen, die mit Kindern arbeiten. Und dann kommt ganz lang gar nichts.
Eine Sache vom Wochenende, wo du gerade eben sagst, Planeten und was man so durchnimmt, das ist ja nett gedacht wahrscheinlich, aber halt weit weg von der Realität, weil gerade Kinder im Krippenbereich brauchen das Spielen, um sich ja selber zu verstehen.
Du bist so nett.
Spielen sie?
Claudia, du bist wirklich ein guter Mensch. Du sagst dann noch so Sachen wie, das ist ja vielleicht nett gedacht.
Das ist auch nett gedacht. Mhm. Ich bin ganz fest davon überzeugt, Anke, dass Menschen, und da kommt ja auch unser Shine On rein, ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass Menschen erst einmal Dinge nicht unbedingt tun, um andere zu schädigen.
Gar nicht.
Sondern, genau,
niemand,
deswegen,
nein, gar nicht. Es steht, niemand steht morgens auf und sagt, wie versaue ich es denn heute mal richtig. Das
und
macht
pass
gar
auf,
niemand.
Deswegen, ja, und deswegen gebe ich denen allen ja auch die Chance zu sagen, es ist bei den meisten erstmal vielleicht von Grund auf gut gedacht. So, das steht jetzt auf der einen Seite. Dann ist es, aber wir müssen gleich nochmal zurückkommen zu dem mit dem Spielen bei Kindern. Aber das jetzt mal kurz ausführen. Jetzt bin ich davon überzeugt, ich tue einem Kind was Gutes, wenn es die Planetensysteme kennt. Und ich arbeite mich da total rein, weil ich habe das gelernt und ich habe einfach keine Idee dafür, dass es irgendwie anders sein müsste. Ich gehe jetzt einfach mal erstmal davon aus. Dann komme ich aber in diesen Beruf und dann mache ich das und dann erlebe ich Situationen. Und das spüren die Menschen ja. Wir sind ja Menschen. Wir sind ja in der Interaktion mit einem anderen. Das heißt, ich komme spätestens beim dritten Planeten, bekomme ich das Gefühl davon, dass sich Fritzchen gerade nicht so wohl fühlt.
Eben nicht.
Ja, Moment, Sekunde.
Okay.
Ich kriege es schon mit irgendwie. Ne? Entweder geht der Fritzchen runter, legt sich hin, setzt sich wieder hin, und dann entwickelt sich ja ein Störgefühl. Und dieses Störgefühl merke ich ja. Dieses Kind nervt mich dann. Das soll sitzen bleiben, hin und her. Mhm. Und das ist der Punkt, wo wir jetzt eine Veränderung brauchen. Und das ist ja auch genau das, wo ich sage, das Licht ist schon da, aber es droht gerade echt, echt, echt auszugehen. Und dann brauche ich eine Umgebung, die sagt, ja, und auf dieses Störgefühl, da hören wir mal hin. Warum entsteht das gerade bei dir? Ja, weil der die ganze Zeit sich da nicht hinsetzt, hin und her. Ja, aber in welchem Alter ist denn dieses Kind? Kann dieses Kind denn überhaupt das schon aushalten und, und? Also wenn diese Menschen sich dann auf den Weg machen würden und sagen würden, was ist denn mit Kindern in dem Alter? Wie, also wenn sie sich dann auf den Weg machen würden, um Antworten zu finden, würde sich etwas verändern. Mhm. Aber das, was ja die meisten tun, ist, dafür zu sorgen, dass das Kind sich so verhält, dass ich meinen Stiefel weiter durchziehen kann. Und wenn ich das,
und das
mache,
ist der Punkt.
Dann, ja, und das ist der Punkt. Und das ist, an diesen Punkt kommen ja alle, an diesen Punkt kommen ja alle. Aber nee, an die meisten, ja, es kommen schon alle an den Punkt, dass es sie nervt, dass Kinder, nehmen wir nur mal den Morgenkreis und den, das anderthalbjährige bleibt nicht sitzen und ich kann meinen Morgenkreis nicht durchziehen. Alle, die diesen Morgenkreis durchziehen wollen, kommen ja irgendwann an den Punkt, der ist nicht durchziehbar. Und jetzt sind ja zwei Weichen, es sind ja jetzt zwei Wege. Ich achte auf mein Störgefühl. Und ich meine, da sind wir ja auch bei Psychologen, da gehen wir mal in die gewaltfreie Kommunikation, da gehen wir mal in die Familienkonferenz nach Gordon. Wer hat denn da gerade das Problem? Das Kind, was sich auf den Boden legt, nicht, weil es sorgt ja gerade gut für sich. Es will nicht mehr sitzen, legt sich auf den Boden. Die Erzieherin kriegt aber dieses Störgefühl. Aber was macht sie jetzt damit? Übt sie den Druck auf?
Genau, du hast die ganze Zeit im Konjunktiv gesprochen, würde, würde, würde. Jetzt brauchen wir aber eben Menschen, die dieses Störgefühl überhaupt als Störgefühl wahrnehmen, weil die sehen ja von wegen, das Kind ist schuld, das Kind bleibt nicht sitzen und jetzt werde ich am Kind justieren. Dann muss das Kind sitzen bleiben, dann wird es angebrüllt, dann wird es rausgeschickt, dann wird es übel angefasst. Das ist halt die Realität in vielen Einrichtungen. Und wir haben eben diese Bereitschaft. Ich schaue hin, wie du gerade gesagt hast, das Kind bleibt nicht sitzen, wen stört's denn? Das Kind stört's nicht, mich stört's in dem Moment. Also darf ich mich anschauen, wenn ich aber jetzt mit Pädagoginnen arbeite, die nicht bereit sind, das anzuschauen, das steht in, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren ich das sage, in wie vielen Büchern und Artikeln der schon geschrieben ist, das ist genau dieser Teufelskreis, in dem wir sind. Und wenn ich jetzt als Leitung da nicht leite, sondern das Ganze einfach immer wieder durchlass, immer, ja, so ist sie halt, ja, so, wir sind halt nicht alle gleich, es geht nicht um Gleichmachen, es geht um die professionelle Haltung und um die professionelle Reflexion. Und wenn ich das nicht machen möchte, ist alles gut, aber dann darf ich nicht mit Kindern arbeiten. Und da fehlt mir wirklich, da fehlt mir oft Führung.
Genau, genau, weil da ist es da, das ist ja der Moment, wo jemand da sein müsste, der den Überblick hat über den Laden und das mitbekommt und sagt, hey, ich sehe deine Bemühungen, aber lass uns da nochmal genauer hingucken.
Genau, und jetzt haben wir bei Personalmangel.
Und diesen Menschen dahin führt. Ja,
genau.
Ja, trotzdem, und das kannst du auch mit mangelndem, das kannst du auch mit Personalmangel machen.
Ja, nur dann brauche ich eben, wenn jetzt dann jemand sagt von wegen, okay, nee, ich mache da nicht mit, ich möchte mich nicht reflektieren, ich schaue das nicht an, ich finde, ich mache das richtig. Und wenn dann ganz viele Angebote kommen und jetzt, du kennst mich gut genug, ich bin, bin jemand, der wirklich noch eine Chance und noch eine Chance. Aber irgendwann ist doch mal gut mit Chancen. Und jetzt müsste ich mich eventuell von jemandem trennen. Den Fall hatte ich, der ist noch nicht viele Stunden alt. Und dann kommt, nee, aber Frau Ballmann, das geht nicht, weil wir haben ohnehin schon Personalmangel. Ich kann jetzt mich von diesen beiden Mitarbeiterinnen nicht trennen, weil das will der Träger nicht. Schließlich, O-Ton, wir sind hier Dienstleister. Wo ich mir denke, so, ja, kann man auch so sehen. Dann ist nur die Frage, wie verantwortlich, wie bin ich denn mit dieser Dienstleistung? Weißt du, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ins Nagelstudio gehe, das ist ein Dienstleister. Und ich sage, ich mag gern dunkle Beere als Farbe und die macht mir grüne Nägel, dann gehe ich da nicht mehr hin. Weil ich mir denke, nee, grün ist jetzt so gar nicht die Farbe, die ich an den Händen haben möchte. Gelb vielleicht, so ein Shine-on-Gelb. Dann gehe ich da nicht mehr hin, nur ich sehe das, weißt du. Und die Eltern kriegen es doch nicht mit. Selbst wenn Eltern genau. sagen würden, ich will, dass mein Kind in eine qualitativ hochwertige Einrichtung geht. Ich kenne Einrichtungen, die kosten ein Vermögen. Also das können sich auch wirklich nur Menschen leisten, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Und die Eltern glauben, dass wenn die Einrichtung teuer ist und die sind auch eingerichtet, du, da fällst du vom Glauben ab, da passt die Fußleiste zur Uhr an der Wand. Also total durchgestylt, das ist der Wahnsinn, das sind wunderschöne Einrichtungen. Da waren wirklich die Raumausstatter, haben ganze Arbeit geleistet, nur da ist nicht zwingend gute Pädagogik drin und auch schon gar keine Liebe. Und da bricht es mir wirklich das Herz, wo ich mir denke, Wahnsinn, die legen da wirklich knapp 2000 Euro im Monat hin. Und es gibt auch Stoffservietten. Aber was helfen mir denn die Stoffservietten, wenn mein Kind so gar nicht das kriegt, was es braucht? Und das habt ihr ja am Wochenende in Berlin gemacht. Die Kinder werden, die verhungern emotional, während sie neben Stoffservietten sitzen. Ja, dann habe ich doch lieber irgendeine Kurmeleinrichtung mit Küchenrolle als Serviette oder gar keine. Und es ist ein liebevoller Umgang. Und ich mag noch was ganz Schönes sagen. Ich war neulich in einer Einrichtung. Oh mein Gott, so schön. Ich wollte gar nicht raus. Ich dachte mir, da bleibe ich einfach sitzen und jetzt rede ich mir ein, alles hin so. Die hatten erstens mal abgewischte, saubere Tische und da lagen da so kleine Spitzendeckchen drauf mit einer kleinen Blumenvase und in der kleinen Blumenvase war auf jedem Tisch eine Rose. Ich glaube, das kann sich jede Einrichtung leisten. Selbst wenn ich die Bio-Rosen kaufe, wo niemandem irgendwie die Hände abfallen vor lauter Insektenvernichtungsmittel. Wissen wir ja auch, dass es da, was man da vorsichtig sein muss, was man kauft.
Man kann auch was pflücken am Wegesrand.
Man kann auch was pflücken, man kann auch irgendein Stück Ast reinstecken. Die Hauptsache, es geht um diese Aufmerksamkeit. Und weißt du, das kostet nichts. Das ist auch keine Zeitfrage. Also wie lange dauert es, eine Rose in eine Vase zu stellen? Ich rede ja nicht von Blumengebinden. Und es ist so viel Wertschätzung da gewesen und ein freundlicher Umgang mit den Kindern. Und das waren auch nicht mehr Leute, die hatten auch nicht mehr weniger Kinder. Aber da war halt die Haltung dahinter. Und die haben ganz, ganz viele Teamtage, setzen sich mit der Konzeption auseinander, haben vor, und das hast du heute vorhin angesprochen, die haben eine ganz hohe Qualität an Austausch im Team, die haben das schon geschafft, dass Kritik nicht mehr gewertet wird als, boah, die guckt, die kontrolliert mich, die kritisiert mich, sondern da ist Kritik schon wirklich dieser Impuls von wegen, oh, da kann ich was verändern, da kann ich besser werden, da kann ich mich weiterentwickeln. Und wie auch die Kritik geäußert wird, und zwar nicht dieses klassische gewaltfreie Gedöns. Da ist einfach die Haltung dahinter ist schon da. Ich vergleiche ja die gewaltfreie Geschichte immer mit, was hilft's mir denn, wenn ich irgendwelche Methoden weiß und weiß, wie ich was formuliere. Aber meine Haltung dahinter ist eben eine andere. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit dem Klavierspielen. Ich spiele ja nicht besonders gut Klavier, aber sehr gern. Und ist auch immer schön. Und wenn ich kann noch so gut wissen, welcher Finger kommt auf welche Taste und wie lang muss ich den dann drücken. Wenn das Instrument verstimmt ist, wird es keine Musik. Also das Allerwichtigste ist, ich muss das Instrument stimmen. Und da sind wir bei den Shine-On-Geschichten. Wir stimmen praktisch Instrumente, damit die dann klingen können. Einer deiner Söhne ist sehr musikalisch.
Ich meine, ja, du wirst muss ich gerade dran denken. Ja. Der hat sich gerade eine neue Geige gekauft und ich durfte an dem Prozess des Aussuchens beteiligt sein. Und zwar, ich war sehr dankbar dafür, weil unser Sohn führt uns, speziell mich, weil ich da gerne mitgehe, in eine Welt ein, die sich mir noch nie so geöffnet hat. Mhm. Und zu einem Geigenbauer zu gehen und dabei zu sitzen, wie jemand ein Instrument ausprobiert, das war so ein Geschenk für mich, weil ich habe da gar keinen Unterschied gehört. Und aber mich einfach darauf einzulassen. Und jetzt höre ich den Unterschied. Ich höre den sowas von. Den hast du nicht sofort. Also so, klar. sondern das ist was ganz Feines. Das ist sowas Feines, weil schau mal, diese Erzieherin, die morgens die Rosen ausgepackt hat, die die Gläschen vorbereitet hat, die Wasser eingefüllt hat und die dann auf den Tisch zog. Alleine wenn ich das sage, spüre ich die Liebe in meinem Brustkorb. Ich
ganz
spüre die Wärme.
Genau.
Und das wird hingestellt und ein Kind kommt rein. Natürlich weiß das Kind nicht, ach ja, da steht eine Rose, jetzt fühle ich mich gut. Das ist ja eine Atmosphäre, die entsteht. Du hast
so
es heute Morgen so schön gesagt. Man spürt auch, ob jemand gerne gekocht hat und dann ist es egal, was es ist, oder ob jemand irgendwas dahin gerotzt hat. Das ist ein
Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Die Rosen mitgebracht hat, die hatte die Freude ja nicht erst beim, oder die Stimmung ist ja nicht entstanden beim, ich stelle die Rose ins Vas, in die Vase. Die Stimmung ist ja entstanden bei dem Gedanken, ich kaufe heute Rosen. Und ich glaube zum Beispiel, das mag jetzt sich für manche ein bisschen befremdlich anhören. Ich kriege von meinem Liebsten, der bringt mir recht oft Blumen mit. Und ich weiß, ob die schnell gekauft wurden oder sie wurden mir aus Liebe geschenkt, die halten unterschiedlich lang. Ich beobachte das jetzt wirklich schon seit 19 Jahren, weil ich habe das so gemacht, also meine eigenen kleinen Studien von wegen, wie lang halten welche Blumen. Ich habe das auch schon rausgefunden, der hängt nicht vom Tag ab, wann man sie denn im Supermarkt kauft, sondern es hat wirklich was damit zu tun, mit welcher Intention, sag ich jetzt mal, werden die gekauft und ja, natürlich schneide ich die dann ein Stück ab und die kriegen dieses Blumenzeug rein und ich freue mich über die Blumen, vielleicht halten sie auch deshalb länger. Bei mir halten frische Blumen mindestens 10 Tage, meistens 2 Wochen. Und ich glaube, das liegt daran, weil die gut behandelt werden.
Ja, und weil sie dir ja auch gerne geschenkt wurde, weil es nicht so eine, ach ja, ich muss noch ein paar Blumen mitbringen. Ich habe letzte Woche Samstag einen Blumenstrauß geschenkt bekommen, wo du das gerade sagst, von einer Teilnehmerin, wo ein Kurs zu Ende ist und es gab ein Gemeinschaftsgeschenk. Also es war überhaupt nicht nötig, dass sie irgendwie, aber sie hatte das Bedürfnis, sich nochmal ganz persönlich bei mir zu bedanken. Und kam dann irgendwann mit diesem Blumenstrauß um die Ecke und ach, da ist so eine Magie entstanden.
Ja.
Erstmal, wie sie auf mich zukam, was für Worte da waren und ich war so gerührt und ich habe diesen Blumenstrauß ich kann ihn leider kaum zurückschneiden, weil er schon so kurz geschnitten ist, aber der steht jetzt, also ich wechsle immer das Wasser und ich freue mich jedes Mal daran und der steht ja jetzt schon seit über einer Woche in der Vase und der hat kaum an Schönheit verloren, also der wird mindestens noch eine Woche da stehen und das ist, wo du das gerade sagst, wirklich getragen aus dem, mit welcher Energie ist mir dieser Strauß geschenkt worden. Und der war nicht by the way, ach, letzter Tag, wir kaufen jetzt mal schnell der Frau Stolz ein paar Blumen, gehört sich so, sondern
da steht an der Tanke noch einer rum, ja.
So, sondern da war so viel Liebe ist in diesem Strauß durch diese Energie. Ich wollte noch ganz kurz zu diesem Spiel zurückkommen. Wir haben ja eben über das kindliche Spiel gesprochen, für die es vielleicht noch komplett haben wollen. Ein Kind macht ja den ganzen Tag nichts anderes, also als zu spielen, weil es bildet sich ja durch das Spiel. Und die Grundvoraussetzung fürs kindliche Spiel ist ja eine angstfreie Umgebung. Sonst würden wir Menschen ja gar nicht mehr sein. Wir würden ja gar nicht mehr leben, wenn unser Gehirn uns immer am Spielen gehalten hätte oder beim Spiel gehalten hätte, obwohl gerade 5 Säbelzahntiger da rumschleichen. Wenn Gefahr ist, spielt ein Kind nicht. Dann kümmert es sich darum, die Umgebung zu sichern. Und für Kinder im 21. Jahrhundert ist natürlich eine unsichere Umgebung auch. Welcher Mensch ist jetzt für mich zuständig? Wer beantwortet das, was ich selber noch nicht vermag zu bearbeiten oder für mich wer stellt sich für mich zur Verfügung? Wem kann ich das, was ich noch nicht selber regeln kann, übergeben? Und wenn dieser Mensch in der Nähe ist, dann fühlt sich das Kind sicher. Es checkt ja auch immer, ist die Person auch da? Es gibt ja immer so Blickkontakte mit spielenden Kindern. Und wenn man dann nonverbal zurückgibt, ich habe dich gesehen und ich bin da, dann spielt das Kind weiter. Und diese kleinen Menschen, die machen ja immer das, was sie innerseelisch beschäftigt, geben die nach außen. Zum Beispiel Ne, Kinder beobachten, einfüllen, ausfüllen, etwas reintun, Tür zu, Tür auf, rausholen, wieder einfüllen, wieder reintun. Also das ist ja auch so dieses, was kommt in mich rein, was gebe ich weiter, was kommt wieder in mich rein, wie gebe ich es wieder nach außen. Also Kinder beschäftigen sich immer mit dem, was bei denen gerade los ist. Und es ist nicht gut, wenn Kinder viele Stunden am Tag in einem Milieu sind, wo sie das nicht machen können, weil es dann in ihnen verkümmert. Sie können dann später mit diesen Gefühlen nicht gut umgehen.
Das ist ganz, ganz wichtig, was du sagst. Und da fällt mir gerade ein, ich würde wirklich gern, ich verschenke 3 von den Satt und Sauber Büchern, weil da ist ein ganz, ganz großes Kapitel über Spielen drin. Ich sage immer, das ist das Lebenselixier der Kindheit. Da verkümmert nicht nur was, wenn Kinder sich nicht ausspielen können. Und das tun sie nur, wenn es ihnen gut geht. Also da reicht's nicht, wenn irgendwie so einigermaßen die Atmosphäre passt, sondern ein Kind kann nur spielen, wenn es sich, wie du gerade gesagt hast, einfach richtig sicher fühlt. Und deswegen kommt das Spielen auch in Kitas manchmal echt zu kurz, weil es wird ständig unterbrochen. Und Spielen, boah, da könnten wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, weil es ist so ein Riesenthema und so ein wichtiges Thema. Und dieser ganze Angebotswahnsinn, den brauchen wir nicht, wenn die Umgebung dementsprechend vorbereitet ist und Kinder wirklich frei spielen dürfen. Und freies Spiel heißt, ich spiele mit wem ich will, wo ich will, wie lange ich will.
Ja, und das wird ja schon unterbrochen von anderen Kindern, wenn wir mal eine genau. Krippe nehmen. Die Kinder sind ja, wo Eltern sagen ja immer so gerne, ja, mein Kind braucht doch soziale Interaktion. Das ist immer die größte Sorge von Menschen, die zum Beispiel bei mir anrufen und sagen, ja, mein Kind, wir haben uns entschieden, das bleibt noch länger im Familienkontext. Ich sage immer Familienkontext, weil es kann ja auch eine Oma, eine Tante, eine Nachbarin, eine befreundete Tagesmutter mit wenig Kindern das Kind betreuen. Das ist für mich immer so Familienkontext. Es muss ja nicht unbedingt die Mutter sein, die das macht. Aber es ist halt noch nicht mit so einer großen Gruppe an Kindern zusammen. Ob denn dem Kind da nicht was fehlen würde? Da sage ich, nein, auf gar keinen Fall, weil ein Kind spielt ja noch nicht mit anderen Kindern. Es lässt sich natürlich von anderen Kindern auch inspirieren und es schaut, was ist denn da los? Aber was macht denn ein Kind, wenn irgendwo eine Schaufel liegt? Das ist ja immer das Interessante. Es liegen 10 Schaufeln in der Krippe im Sandkasten und ein Kind nimmt eine Schaufel. Und was wollen die anderen? Diese Schaufel.
Natürlich.
Weil die ist belebt. Auf einmal, was macht diese Schaufel? Ach, die ist ja interessant gerade. Und die Kinder wissen ja noch nicht. Und was machen die? Die gehen dann auf das Kind zu. Oh, super, die ist aber toll, die Schaufel, die nehme ich jetzt. Zack, ist die Schaufel weg. Ja. Und dann, was passiert dann? Dann will man Kinder erziehen, dann kommt Druck, dann kommt, oh, das geht aber nicht, gib sofort die Schaufel wieder. Und dann haben wir das Ganze schon zunichte gemacht. So, also da entstehen ja ständig Notwendigkeiten, wo die Kinder vom Spiel abgehalten werden. Mhm. Ich habe zum Beispiel eine Kleine, die legt immer gerne, wenn sie nicht selber schaukelt, in ihrer Schaukel, der letzte Podcast, schaukeln, ihr wisst, wenn sie nicht selber schaukelt, mache ich ihr die runter. Sie will immer, dass ich ihr die ganz weit nach unten mache. Sie spricht noch nicht, aber sie deutet mir das an. Sie sagt, zeig dahin auf den Stuhl, dass ich auf den Stuhl kletter, um die Schaukel runterzulassen, damit sie dann ihre Gegenstände in die Schaukel tun kann. Kommt jetzt mein anderes Tageskind nur in die Nähe der Schaukel, da wird die schon ganz fuchsig, weil sie will diese Schaukel schaukeln. Und natürlich will er dann diese Schaukel. Das sehe ich dann und dann sage ich, schau mal, wir haben doch eine zweite. Und dann mache ich die auch runter, belebe sie auch und das nimmt er dann an. So, aber ich habe 2 Kinder, Anke.
Ja,
2.
Genau.
Ich kann das machen. Hätte ich jetzt hier 5 alleine oder 10, ich würde es versuchen, aber ich könnte es nicht mehr so. Weil also während ich die beiden beschäftige, schlagen sich ja da drüben weitere 3 die Birne ein.
Ja, und deshalb brauchen wir nicht nur genügend Leute, sondern genügend Menschen in Kitas, Fachkräfte hätte ich ganz gerne im Idealfall, sondern auch Menschen, die genau das sehen, die genau das begleiten wollen, die da nicht sagen, so stopp und jetzt entschuldigst du dich hier. Und das ist einfach, das ist mein scheinender Moment, dass wir, ich weiß gar nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon gesagt habe, ich sag's wahrscheinlich auch noch die nächsten 20 Jahre, wir brauchen die allerbesten Pädagogen für die allerjüngsten Kinder. Und das sage nicht nur ich, da sind sich alle einig. Und daran dürfen wir jetzt ein bisschen justieren. Und der scheinende Moment ist aber nicht dieses Wissen, das ist ja uralt. Mein scheinender Moment ist, dass es ganz, ganz viele Menschen gibt, die haben dieses Licht. Und die brauchen wir als Leuchttürme, an denen sich andere dann orientieren können und ihr Licht entzünden können.
Ach, wie schön. Und ich stimme da mit ein und füge nur noch hinzu, Blumen auf kleinen Deckchen, liebevoll in einer Vase, auf dem Tisch für die Kinder in Kinderhöhe. Das ist mein scheinender Moment. Das ist das Gefühl, was dabei entsteht.
Und wer mag, ich verschenke 3 Bücher von Satt und Sauber. Da ist ganz viel über Spielen drin. Und dafür, wie kriegt man die? Wie machen wir das? Rein technisch. Man soll uns eine E-Mail schreiben. Und dann verschenke ich die.
Genau, eine Rückmeldung. Genau. Und dann picken wir uns einfach 3 Leute davon raus und die bekommen dann die Rückmeldung, die kann entweder ein Kommentar sein, entweder im Podcast oder eine E-Mail und dann schauen wir wer und kommunizieren das, worüber, melden uns bei den Leuten, werden es aber auch nochmal über Instagram kommunizieren.
Das können
wir
gerne machen.
Wir wissen, dass nicht so viele Instagram haben, aber die Leute werden von uns per E-Mail benachrichtigt. Wir brauchen ja einen Namen und eine E-Mail, sonst können wir es ja nicht benachrichtigen.
Kleine Blümchen in kleinen Väschen, ja. Und ich fand das Gespräch mit dir sehr leuchtend heute, wie immer.
Ja. Shine on, liebe Anke.
Shine on, liebe Claudia. Shine.